Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge von Chefsache. Seit Monaten lesen wir in den Schlagzeilen von Branchen, die Tausende von Mitarbeitern abbauen. Zugleich gibt es wiederum andere Branchen, die Mitarbeiter aufbauen. Was machen diese Veränderungen letztendlich mit den Menschen und den Unternehmen? Heute das Thema Unternehmenskultur bei Chefsache.
Das Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft ist mit über 100.000 Teilnehmenden einer der größten Bildungsträger im Land. Mit Programmen wie FamilyNet 4.0 unterstützt es Betriebe dabei, eine moderne, familienfreundliche und digitale Unternehmenskultur zu gestalten. Ein entscheidender Faktor im Wettbewerb um Fachkräfte.
Und zu Gast im Chefsache-Studio begrüße ich ganz herzlich den Sprecher der Geschäftsführung des Bildungswerks der baden-württembergischen Wirtschaft. Langer Titel. Herzlich willkommen, Stefan Küpper. Schön, dass Sie hier sind.
Danke für die Einladung.
Sie arbeiten mit über 5000 Unternehmen zusammen. Können Sie mir ein Stimmungsbild geben? Wie ist momentan bei diesen Unternehmen die Situation? Was treibt die um?
Naja, die Situation ist sehr unterschiedlich. Sie haben es in der Anmoderation ja auch deutlich gemacht. Auf der einen Seite haben wir es schon mit Veränderungsprozessen zu tun, die zunehmend jetzt auch auf dem Arbeitsmarkt durchschlagen, was insbesondere Abbau in verschiedenen Industriebereichen angeht. Auf der anderen Seite haben wir unverändert auch eine große demografische Herausforderung. Fachkräftemangel ist weiter ein Thema. Auch wenn wir gefühlt jetzt mehr in der Zeitung über Personalabbau sprechen, ist Fachkräftesicherung immer noch eine große Herausforderung. Die Demografie ist geschrieben für die nächsten Jahre und Jahrzehnte, bleibt damit eine Herausforderung. Selbst die Unternehmen und Branchen, die jetzt tendenziell eher auch im Abbau sind, werden sich mittel- und langfristig mit ihrer Fachkräftesicherung zu beschäftigen haben.
Ja, aber man hat das Gefühl, das Thema ist bei so manch einem nicht so richtig auf der Agenda. Aber schauen wir vielleicht erstmal zu den Mitarbeitenden selbst. Ich habe das Gefühl, sie sind verwirrt. Ja? Also wie sicher ist denn eigentlich noch mein Job? Sollte ich mich vielleicht auch umschauen? Sollte ich wechseln? Sollte ich mich qualifizieren? Was sagen Sie diesen Menschen?
Ja, wir haben Zeiten großer Veränderungen. Und wir müssen eins verstehen, das wird auch nicht mehr zurückgedreht werden können. Veränderungen werden schneller, technologische Entwicklungen werden schneller, gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen werden schneller. Krisen werden unser ständiger Begleiter, das ist zu befürchten, auch bleiben. Und darauf müssen wir uns als Gesellschaft insgesamt vorbereiten. Wir müssen resilient sein und werden. Ich glaube, die vornehmste Aufgabe auch von Bildung und Weiterbildung wird sein, Menschen genau dabei zu unterstützen, diese Resilienz zu haben oder zu erwerben. Und positiv grundsätzlich auf Veränderungen zu schauen, damit wir uns die Chancen von Veränderung möglich machen können. Dazu müssen wir die Menschen aber mitnehmen und müssen ihnen natürlich auch ein Bild vermitteln, wo die Reise hingeht. Ohne ein gutes, klares Zielbild und wie wir da hinkommen wollen, da wird es dann eher schwierig, wenn wir das nicht haben, die Menschen dann auch mitzunehmen, ja, und ihnen die Angst zu nehmen.
Absolut. Sie möchten ja letztendlich Menschen dazu einladen, an sich auch zu arbeiten, ja, neue Qualifikationen, neue Kompetenzen sich auch anzueignen. Aber da habe ich natürlich keine Bereitschaft, wenn ich das Umfeld nicht entsprechend habe oder wenn mir auch nicht gesagt wird, wo die Reise überhaupt hingeht und wo meine Potenziale sind. Ist das oft eigentlich auch das Thema, dass die Chefs bisweilen auch in dieser Zeit gar nicht wissen, wo es lang geht? Dass sie gerade versuchen, irgendwie die Stapel auf ihrem Tisch abzuschichten und froh sind, wenn irgendwann der Tag rum ist?
Ich glaube, niemand erwartet von Führungskräften, von Unternehmensleitungen, dass sie jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit sagen können, wo stehen wir in 5 oder 10 Jahren. Das wäre auch nicht realistisch und seriös. Dafür ist es momentan viel zu dynamisch. Aber was ich von Führungskräften oder Unternehmensleitungen erwarten darf und sollte, ist, dass man sich mit den verschiedenen Szenarien beschäftigt, dass man für sich beginnt, ein Zielbild in einem klaren Prozess zu entwickeln, dabei auch die Mitarbeitenden einbindet und dann eben auch mit großer Verlässlichkeit deutlich macht, wie man da hinkommen will. Ja? Und beginnt zu definieren, was sind unsere Geschäftsmodelle der Zukunft, was sind die Märkte der Zukunft, welche Technologien müssen wir dazu beherrschen und dann immer in der Ableitung, welche Qualifikationen brauchen wir dann auch für Führungskräfte und Mitarbeitenden, um das wirklich auch erreichen zu können.
Ja, aber letztendlich geht es ja schon auch darum, wie kann ich ein attraktiver Arbeitgeber sein? Also zum einen erstmal die Richtung vorzugeben oder zumindest schon mal zu wissen, in welche Richtung das sich jetzt entwickeln kann, ist wohl offensichtlich wichtig. Aber damit allein ist es ja nicht getan. Und auch mit einem Obstkorb ist es schon längst nicht mehr getan. Ja? Welche Rolle spielt denn tatsächlich das Thema Unternehmenskultur im Hinblick auf Arbeitgeberattraktivität, um auch Fachkräfte für die Zukunft gewinnen zu können und halten zu können?
Ich glaube, dass Mitarbeitende, Fachkräfte, letztlich auch die Führungskräfte in einem Unternehmen, sich mit den Werten identifizieren wollen, die ein Unternehmen repräsentiert. Und sie wollen verstehen, was ist sozusagen eigentlich hier unsere Vision, was ist unsere Mission. Und damit wollen sie sich auch identifizieren können. Ich glaube, das ist schon essentiell. Und wenn wir dann über Arbeitgeberattraktivität sprechen, ist es am Ende immer ein Gesamtpaket. Und klar, das gute alte Entgelt spielt dabei immer auch eine Rolle. Also niemand möchte im Regelfall karitativ tätig werden für seinen Arbeitgeber. Aber es ist dann schon auch das Gesamtpaket, ja, dass man sagt, wie familienfreundlich ist ein solches Unternehmen? Wie ist die Personalentwicklung, die Weiterbildung aufgestellt? Ist das lebensphasenorientiert? Gibt es individuelle Entwicklungsmöglichkeiten? Flexible Arbeitszeitmodelle etc. etc. Das gehört heute alles mit dazu. Und es ist, um das gleich auch zu sagen, nicht nice to have oder irgendwie so ein Sozialklimbim. Weil wenn es mir nicht gelingt als Unternehmen, die besten Köpfe zu finden und vor allem zu binden, dann wird es eng mit Blick auf meine eigene Innovationsfähigkeit. Und da wird sich ja dann entscheiden, ob ich in der Lage bin, zukünftig diese neuen Geschäftsmodelle tatsächlich auch umsetzen zu können.
Nun gibt es ja viele Unternehmen, die das schon irgendwie abgehakt haben. Die haben gesagt, wir haben eine Strategie, wir haben ein Leitbild, wir haben das Thema Vision, wir haben das Thema Mission, abgehakt. Plus Werte, zack, das war's. Trotzdem, habe ich neulich in einer Studie gelesen, passiert ja, dass gerade frische, neue Mitarbeiter am ersten Tag ihrer Arbeit schon im Prinzip wieder innerlich kündigen. Also es gibt Zahlen, die sagen bis zu 30%. Was läuft da schief letztendlich zwischen dem, was der eine glaubt, was man hat, und dem, was sozusagen der andere erlebt? Ja,
weil man möglicherweise im Bewerbungsprozess dann doch ordentlich aneinander vorbeigeredet hat und die neue Mitarbeiter und der neue Mitarbeiter in der Realität am neuen Arbeitsplatz ankommt und vielleicht feststellen muss, dass man so manches nicht findet, was man meinte, aber verstanden zu haben. Ja. Das mag jetzt unterschiedliche Ursachen haben. Das kann beim Absender oder auch beim Empfänger der Nachricht das Problem sein oder beides. Mit Blick auf Unternehmen kann man dann natürlich nur die Empfehlung geben, seid authentisch, verstellt euch nicht. Versprecht auch nicht Dinge, die realistisch nicht einzuhalten sind. Stellt natürlich eure Vorzüge dar, die euch auch herausheben. Das muss man dann auch einlösen können. Aber wie in vielen Zusammenhängen, authentisch zu sein, ist essentiell. So, dass die Bewerberinnen und Bewerber ein ehrliches, klares Bild davon haben, was sie erwarten dürfen. Und dann würde ich sagen, ist diese erste Hürde schon mal ganz gut zu nehmen.
Was macht denn unterm Strich, mal grob zusammengefasst, aus Ihrer Sicht eine gute Unternehmenskultur aus? Ist die sozusagen übertragbar auf jedes Unternehmen oder sind es ganz bestimmte Verhaltensweisen, die eine gute Unternehmenskultur ausmachen? Also geben Sie mal dem Thema sozusagen ein bisschen Fleisch an die Rippen.
Ja, gut. Also das ist erstmal gute Führung. Ja, also wie ist gute Führung implementiert in dem Unternehmen und wie lebt man auch diese Führung und passt vor allem das, was Führung vorgibt, auch zu dem Verhalten der Führungskräfte selbst. Ich meine, das ist
Vorbildcharakter.
Ja, ist fast Vorbildcharakter. Das ist jetzt klingt fast ein bisschen so wie eine Binse, aber man muss hin und wieder daran erinnern. Weil jeder schaut natürlich genau hin. Ist das, was da so auch verkündet wird, wird das denn tatsächlich auch vorgelebt?
Der berühmte Fisch, der vom Kopf anfängt zu stinken, oder aus seiner Wortsitzung rauskommt und sagt, oh Leute, Das so. War wieder total vertane Zeit.
Und wir wissen ja auch aus vielen Untersuchungen, das Bild auf den eigenen Arbeitgeber ist ja im Schnitt deutlich besser als insgesamt das Image von Unternehmen und Wirtschaft. Also ich glaube, viele Unternehmen machen da auch vieles richtig, ja, weil sie genau das schaffen, insbesondere auch Familienunternehmen, die das sehr, sehr glaubwürdig eben vorleben, auch ihre Werte und ihre Ideen. So, und dann kommen wir natürlich generell auch in die Frage, wie innovativ ist ein Unternehmen? Also haben wir dafür die Strukturen und Prozesse, um sagen auch Innovationsfähigkeit tatsächlich umsetzen zu können? Sind wir wirklich hier in einem Teamplaying unterwegs oder haben wir eigentlich nur Einzelkämpfer, ja, die nicht richtig orchestriert werden? Habe ich das Gefühl, dass mir Sicherheit auch gegeben wird, psychologische Sicherheit auch in einem Unternehmen?
Dann wird es natürlich spannend, jetzt auch gerade nach vorne betrachtet. Also sprich, es geht ja immer um die Existenzsicherung und es geht im besten Fall auch um Wachstum eines Unternehmens. Aber wie kannst du das am besten organisieren? Es gibt nun einige auch an Unternehmern, die sagen, naja, hör mir auf mit dem Thema, beziehungsweise ich kümmere mich dann drum, irgendwann, wenn es soweit ist. Ja. Aber ich habe momentan keine sogenannten Kappas, ja, weil ich muss halt permanent Brände löschen und so weiter. Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, sich um das Thema Unternehmenskultur zu kümmern?
Ja, der ist immer da. Weil ich, also es ist ohne gute Leute im Unternehmen, ja. Die zu mir passen, wir reden immer über die besten Köpfe. Man muss immer sagen, die besten Köpfe, die zum Unternehmen passen. Und wir alle wollen die besten Köpfe, das wird nicht funktionieren. Ja.
Aber nicht jeder funktioniert in jedem Unternehmen.
Genau, die zu mir passen, die zum Geschäftsmodell passen, die auch zur eigenen Unternehmenskultur passen, die sich mit einem hohen Identifikationsgrad da auch einbringen können. Ich glaube, das ist erstmal eine super Basis, um dann auch gemeinsam nach vorne zu gehen und Zukunft zu entwickeln, neue Produkte, Dienstleistungen zu entwickeln und die dann auch im Markt unterzubringen. Und mit einer hochmotivierten Crew das dann auch umzusetzen. So, das ist glaube ich, essentiell, um das zu verstehen. Und das ist nicht, ich sag's nochmal, nice to have. Wir haben aber grundsätzlich das Thema zu sagen, ich muss Brände löschen, ich habe jetzt gerade für Strategie nicht so wahnsinnig viel Zeit und das ist ja schön, darüber nachzudenken, wo stehen wir in 5 Jahren, aber ich bin gerade damit beschäftigt, das nächste halbe Jahr unter Dach und Fach zu bringen. Und das ist erstmal nachvollziehbar und zu verstehen. Wir kennen das alle und das ist dann auch letztlich auch unser Job, auch im Bildungswerk oder auch in unseren Verbänden, dass wir insbesondere den Mittelständlern, die jetzt eben nicht eine groß ausgebaute Strategieabteilung haben oder eine gigantische Personalabteilung, die sagt, wir machen jetzt elaboriert Personalentwicklung und begleiten das, dass wir die eben vor allem auch unterstützen und ihnen Instrumente an die Hand geben, Netzwerke anbieten, dass wir auf sie zugeschnitten auch Qualifizierungsformate entwickeln und anbieten und sie mitnehmen und sie aber auch so ein Stück weit reinführen in die Frage, was sind die Trends der Zukunft? Ja, wir haben zum Beispiel bei Südwestmetall haben wir ein Trendradar jetzt auch am Start, der genau das auch an Unterstützung bieten soll.
Aber das ist natürlich ein unglaublich faszinierendes und auch wichtiges Thema. Du willst ja deine Ressourcen, die du gerade irgendwo zusammengeklaubert hast, ja nicht verschwenden, sondern du willst sie natürlich vernünftig in die Zukunft investieren. Wir werden über diese Trends sprechen. Also was ist jetzt eigentlich gefragt bei der Etablierung einer Unternehmenskultur? Was können die Leute lernen und die Chefs? Das ist gleich Teil unseres Talks. Gerne. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dann hier bei Chefsaal. Und damit herzlich willkommen zurück. Liebe Zuschauer, bei Chefsache zu Gast im Studio ist Stefan Küpper. Er ist Sprecher der Geschäftsführung des Bildungswerks der baden-württembergischen Wirtschaft, einer der größten Bildungsträger im Land mit über Hunderttausenden Teilnehmenden und, wie wir gelernt haben, auch über 5000 Betrieben, die mit Ihnen zusammenarbeiten. Es geht darum, dass Sie Unternehmen, Unternehmer und letztendlich auch ihre Mitarbeiter ertüchtigen wollen, sich zu verändern, zu lernen, sich für die Zukunft sozusagen fit zu machen. Das ist ihre Kern-DNA. Wo sehen Sie denn die Zukunft? Welche Trends sind denn aus Ihrer Sicht momentan diejenigen, wo ich investieren sollte, gerade wenn es um meine eigene Qualifizierung geht?
Gut, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, verrate ich jetzt keine ganz große Neuigkeit mehr, aber es ist halt einer der großen Trends und insbesondere das KI-Thema wird auch eine disruptive Wirkung entfalten und wir weisen eben schon darauf hin, wir waren am Standort immer gut in inkrementeller Innovation, gerade im industriellen Mittelstand, da waren wir Weltspitze, was Qualität auch anging und da macht uns heute, glaube ich, kaum noch jemand was vor bisher. Aber jetzt ist die Frage, können wir auch Disruption, also können wir grundlegend auch Geschäftsmodelle verändern? Wir gehen davon aus, dass eben Digitalität und insbesondere das Thema KI eben auch ein Treiber für Disruption sein wird im Innovationsprozess. Und da sich auch darauf vorzubereiten und dafür auch die Skills und die Fähigkeiten und auch die Prozesse und Strukturen im Unternehmen zu haben, das ist einer der zentralen Ansatzpunkt.
Also Disruption, könnte ich mir vorstellen, widerspricht so manchen Mindsets, die wir in den Unternehmen haben. Denn Disruption bedeutet ja unterm Strich eigentlich nichts anderes, als dass du das wieder einreißt, was sozusagen steht. Ja? Und zwar radikal. Ja? Das will man ja an sich nicht. Also sprich, welche Fähigkeit muss denn letztendlich dann auch erlernt werden, Bestehendes aufzugeben und wirklich völlig neue Wege zu gehen und im Zweifelsfall etablierte Geschäftsmodelle zu attackieren?
Ja, das ist genau die Herausforderung. Schafft man es dann, wie man immer so schön sagt, mal out of the box auch zu denken und zu sagen, jetzt lasst uns das nochmal auf einem weißen Blatt Papier niederschreiben. Also alles, was bisher galt, wirklich auf den Prüfstand zu stellen. Und das ist kein Plädoyer dafür, alles über Bord zu kippen. Wir haben wahnsinnige Stärken nach wie vor als Industriestandort. Die wollen wir uns auch erhalten. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das auch mit diesen neuen Fähigkeiten verknüpfen? Auch diese Balance zu finden zwischen Performance, aber eben auch Innovationsfähigkeit. Das ist so eine der zentralen Fragestellungen, die uns da momentan antreibt.
Geht es auch darum, ich will es mal so sagen, Mut zu vermitteln? Oder dass man vielleicht auch das Thema Selbstverantwortung nochmal anders denkt, weil du bist ja oft damit ja im Prinzip sozialisiert, schon in der Schule, dass du halt Dinge lernst, lemmichartig von dir wiedergibst und dann bist du halt belohnt dafür, dass du genau das getan hast, was andere dir halt vorgegeben werden. Und jetzt soll ja das alles radikal umgestellt werden. Das bedeutet ja, wenn man es mal weiterdenkt, unterm Strich ja auch, dass das Schulsystem, was sozusagen der Nukleus ist. Ich will jetzt nicht das Riesenfass aufmachen. Ja. Ja, wir sprechen ja eigentlich über Unternehmenskultur. Aber Unternehmenskultur hat halt mit Menschen zu tun, die halt von irgendwo herkommen. Und plötzlich kommen sie um die Ecke und sagen, ja, jetzt machen wir hier einen auf mutig und neuen Trend. Und
ja, aber es ist tatsächlich so. Wir brauchen Mut, wir brauchen Zuversicht. Auch die Bereitschaft, Veränderungen als was Positives zu verstehen. Da haben wir eben uns ja schon auch zu ausgetauscht. Das ist ganz, ganz wichtig und da müssen wir einen Schwerpunkt setzen. Ja.
Kann man denn sagen, Herr Küpper, dass es am Ende Mut und Zuversicht ist, was eine gute Unternehmenskultur ausmacht?
Ja, und Führung. Und bei allem, was wir momentan auch um technologische Entwicklungen herum diskutieren und Transformation, Digitalität, Veränderungen in den Antriebssystemen, wir stoßen immer wieder auf das Thema Leadership. Das ist wirklich faszinierend. Aus den verschiedensten Projekten oder Beratungszusammenhängen heraus kommen wir immer wieder an die Themen Leadership im Unternehmenskontext, also Führung auf gut Deutsch, aber natürlich auch Mindset. Ja, ist immer wieder was dann auch die Unternehmen sagen, wir brauchen diesen Mindset-Change, wir brauchen diese Veränderungsbereitschaft. Und deswegen ist, wenn wir über Transformation sprechen und über Technologien, es sind am Ende gar nicht primär Technologiedebatten, die wir führen, sondern es sind tatsächlich Kulturdebatten. Ja? Und kommen dann ganz schnell in Fragen der Personal- und Organisationsentwicklung.
Ja, und das Thema Mindset würde ich sagen, Sie sagen ja Leadership, das ist, viele betrachten dann halt einfach die Chefs und sagen, ja, die müssen irgendwie als gutes Vorbild vorgehen. Aber ich glaube schon, auch das Thema Mindset steht und fällt auch mit dem Thema Selbstführung. Also sprich, wie bin ich eigentlich mein eigener Chef sozusagen? Ja, und wie steuere ich mich? Haben das heutzutage eigentlich die Mitarbeitenden so auf der Platte? Oder delegieren sie das Thema eher zum Chef und sagen, jetzt kümmer du dich mal um eine gescheite Unternehmenskultur, dann mache ich schon auch das, was du willst?
Nee, Unternehmenskultur ist auch Teamplay. So, das ist, ich kann Leitbilder schreiben, ich kann Mission Statements schreiben, bis ich blau anlaufe. Papier ist geduldig. Ja, das heißt, ich muss das als Teamsport auch begreifen. Und es ist immer top-down und bottom-up. Natürlich ist auch in Zeiten agiler Organisationen muss Führung funktionieren. Ja, Agilität heißt nicht, hier führt keiner mehr. Ja? Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ja, das so, das ist, Agilität ist nicht Anarchie. Das muss man verstehen. Aber ich muss gleichzeitig eben auch das ganze Wissen und die Bereitschaft, die Organisation voranzubringen, aus der Belegschaft heraus mir nutzbar machen und das auch heben. Das ganze Gold, was da ist, auch heben.
Lassen Sie uns mal ganz konkret über ein Beispiel sprechen. Sie haben ja ein Programm aufgelegt, welches da heißt FamilyNet 4.0. Geht dezidiert um das Thema Unternehmenskultur. Was steckt in diesem Programm eigentlich unterm Strich drin?
Also der Ausgangspunkt war tatsächlich das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Damit ging vor vielen, vielen Jahren alles mal los. Und das ist gewachsen. Mhm. Und heute verstehen wir das tatsächlich als ein Programm für moderne, gute Unternehmenskultur. Wir haben da Netzwerke landesweit, wo wir mit vielen, vielen Hunderten von Unternehmen und Organisationen zusammenarbeiten, die sich auch wechselseitig in ihren Erfahrungen stärken können. Also im besten Sinne Best Practice, Erfahrungslernen, Benchmarken. Das ist eine ganz tolle Geschichte und seit vielen, vielen Jahren etabliert. Wir haben auch ein Prädikat entwickelt, das Unternehmen in einem Zertifizierungsprozess erwerben können, mit dem sie sich dann familienbewusstes Unternehmen nennen können. Das haben wir vor einigen Jahren dann noch um ein Zusatzzertifikat digitales Unternehmen erweitert und haben damit natürlich diesen Entwicklungen im digitalen Bereich auch Rechnung getragen. Und es gibt einen FamilyNet Award, den wir zusammen mit dem Ministerium, der FamilyNet 4.0 Award, auch jährlich vergeben, also ein Preis, ja, wo besonders herausragende Beispiele gewürdigt werden sollen. Da haben wir inzwischen zwei Kategorien. Die eine Kategorie geht auf das Thema Familie, Vereinbarkeit, Gesundheit. Und die andere Kategorie geht auf die Themen Führung, Personalentwicklung, Diversität oder auf Deutsch Vielfalt. Und da sieht man teilweise ganz tolle Beispiele. Und was mir auch ein Anliegen ist, weil da schnell immer der Verdacht steht, ja, das ist ja was für große Unternehmen, die können dann da mit ihren Bewerbungen reingehen und glänzen. Wir haben im letzten Jahr unsere ursprüngliche Idee, wieder Größenklassen zu bilden, über Wort geworfen, weil wir feststellen durften, dass die Bewerbungen der Kleinen und der Mittleren mindestens genauso gut waren wie auch der Großen. Und das brauchen wir gar nicht machen. Die spielen da auf Augenhöhe. Weil auch gerade KMU natürlich mit ihren schlanken Strukturen manchmal Möglichkeiten haben, die ganz große Unternehmen vielleicht nicht so haben. Und das ist auch eine spannende Entwicklung und es ist auch branchenübergreifend. Ja? Also, und mich freut immer ganz besonders, wenn wir zum Beispiel Unternehmen aus klassischen Handwerksbereichen oder Industriebereichen haben oder es sind auch Sozialunternehmen mit eingeladen, hier sich zu bewerben. Und es ist für ein Unternehmen der Pflegebranche nicht ganz so einfach oder für ein Handwerksunternehmen oder für ein Industrieunternehmen jetzt zum Beispiel Modelle der Vereinbarkeit von Familie und Beruf anzubieten, wie sei jetzt mal ein IT-Unternehmen, das sich ohnehin weitestgehend in Homeoffice-Strukturen organisieren kann.
Was ich bisweilen auch höre, sozusagen von den Mitarbeitenden, die sagen, warum soll ich denn jetzt etwas Bestimmtes eigentlich noch lernen, wenn es ja morgen sowieso überhaupt nicht mehr gebraucht wird? Ja, weil sie sagen, Mensch, mit KI entwickelt sich alles so schnell und ich möchte jetzt nicht sinnlos sozusagen meine Energie für irgendwas einsetzen, was es morgen nicht mehr gibt. Heißt, was letztendlich auch für das Thema Weiterbildung. Macht ja auch keinen Spaß, was zu lernen, was du morgen nicht mehr brauchst, oder?
Ja, Weiterbildung verändert sich. Reine Wissensvermittlung ist mittlerweile, ja, das ist, hole ich mir aus dem Internet. Ja. Aber Menschen zu begleiten in ihrer individuellen Entwicklung, sie zu coachen, im besten Sinne auch Konzepte für Slow Learning anzubieten, das ist jetzt auch Aufgabe von Bildungsträgern, dafür Konzepte zu entwickeln und dann eben auch mit diesen neuen Tools umgehen zu können. KI liefert ja auch nur so viel und so gut, wie ich sie speise und wie ich sie nutzbar mache. Das heißt, wir müssen mit diesen Instrumenten umgehen lernen. Das muss früh früh beginnen. Mhm. Deswegen gehöre ich auch zu denjenigen, die sagen, KI ist auch eine Riesenchance, auch für unser Bildungs- und Schulsystem, weil es uns auch hier zwingt, zum Beispiel Prüfungssysteme etc. komplett auf den Prüfstand zu stellen und völlig neue Formate zu entwickeln, mit denen ich dann wirklich erkenne, hat die Schülerin, hat der Schüler das jetzt tatsächlich verstanden oder hat das jetzt ChatGPT für ihn gemacht? Das sehe ich aber als Riesenchance, weil es uns eben auch hier zwingt, alte Muster endlich über Bord zu werfen.
Abschließende Frage, wenn Sie jetzt nach vorne schauen, werden wir im Prinzip eine bereinigte Unternehmensstruktur da draußen haben, dass vor allen Dingen die halt noch leben oder ich sag mal wirtschaftlich profitabel sind, die über eine gute Unternehmenskultur verfügen? Kann man das so radikal sagen?
Also Unternehmenskultur wird ein zentraler Faktor sein für Unternehmenserfolg, weil ohne das habe ich eigentlich keinen Kompass. Und ohne Kompass wird es schwierig, gute Leute zu gewinnen und zu halten, die den Weg mit mir gehen wollen. Und deswegen ist das ganz eng miteinander verbunden.
Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Stefan Küpper vom Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft. Habe mich sehr gefreut, dass wir darüber gesprochen haben.
Herzlichen Dank.
Liebe Zuschauer, das war es wieder soweit an dieser Stelle. Wenn Sie mehr Informationen zu dem Thema wünschen, können Sie sich natürlich direkt an das Bildungswerk auch wenden. Herzlichen Dank erstmal fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Bis dahin alles Gute. Tschüss.